Backspin. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Und ich habe diesmal sowohl den Ort als auch den Gast ganz besonders und ganz bewusst gewählt. Bei mir ist Lars Weißbrot.
Hi, freue mich.
Bevor wir erzählen, wo wir sind, musst du vielleicht den Leuten gerade im Backspin-Kosmos kurz erklären, wer du bist, wo du herkommst, was du machst.
Klar, gerne. Ich bin Journalist und Redakteur im Feuilleton der Wochenzeitung Die Zeit und schreibe dort unter anderem über Popmusik, also auch über Rap. Und wir kennen uns von einer Podiumsdiskussion von vor zwei Jahren. Und seitdem sind wir immer im regen Austausch über Deutschrap, Deutschrap-Journalismus und verschiedene Fragen und war immer bereichernd, miteinander zu quatschen.
Finde ich nämlich auch, und das ist auch ein bisschen die Intention, warum wir dann jetzt am Ende hier, glaube ich, zusammengekommen sind. So ein bisschen dieser Austausch darüber von hinten aus dem Hip-Hop-Journalismus, mal ein bisschen erzählen, wie die Dinge da so laufen und du andersrum mir den Feuilleton das ein oder andere mal näher gebracht hast oder vielleicht auch mal Zusammenhänge erklärt hast. Und das wollen wir in offizieller Form machen, war zumindest der Wunsch, den ich hatte. Und deswegen sitzen wir hier, um mal ein bisschen darüber zu reden, also diese Grundfrage mit dem Problem von Hip-Hop-Journalismus, mit der unkritischen Seite, mit gerade was der Echo jetzt gemacht hat, wieder auch aufgedeckt hat, da wollte ich mich gerne ein bisschen mit dir unterhalten und mal gucken, ob man vielleicht sogar sich regelmäßig mal zum Austausch treffen kann, weil das würde ich nämlich sehr gut finden. Der Ort, an dem wir sind, ist Harlem. Warum zur Hölle treffen wir uns beide in Harlem? Die Geschichte ist, glaube ich, recht einfach. Du bist im Urlaub, ich bin im Urlaub und wir sind zufällig in der gleichen Woche hier.
Ja, also in Wirklichkeit ist natürlich so, die ganze Echo-Geschichte hat uns alle so mitgenommen. Wir haben gedacht, wir müssen einfach mal raus.
Ja, gut.
Weg vom Deutschrap, weg von Twitter. Einfach mal eine Woche in New York aus der Ferne das Ganze betrachten.
Wieder zurück zu den Wurzeln, back to the roots. Deswegen haben wir eine Hip-Hop-Hush-Tour gemacht zusammen. Walk This Way hieß sie, glaube ich. Walk Through Harlem mit, wie hieß er? Ich habe seinen Namen vergessen.
Ja, fuck, ich hab den Namen auch vergessen.
Und auf jeden Fall sehr junger, ambitionierter Rapper, aber ein Schüler von Grandmaster Caz, der uns hier eben so ein bisschen die Hip-Hop-Geschichte im touristischen Schnelldurchlauf erzählt hat, ist auch ein Tipp, den ich wirklich jedem mal geben kann, wenn er mal Lust hat. Da geht's jetzt nicht um Tiefgang und nicht um, keine Ahnung, Reflexion, sondern einfach nur ein bisschen, man geht mal an die Ecke, wo das und das gewesen ist und
die
man
Energy ein bisschen spüren.
Ja,
Die Energy war wirklich gut.
Und damit ihr auch Nebengeräusche erkennt, wir sitzen jetzt hier in Harlem an der Höhe 128. Straße oder irgendwie sowas, in so einem kleinen Park an einem Basketballkorb. Hier kann also alles mögliche von Geräuschen um uns rum passieren. Soll nicht vom Thema ablenken. Denn, guck mal, die Intention, warum wir das jetzt machen, also der Grund, warum ich mich gerne mit dir unterhalten möchte, ist natürlich das, was rund um dem Echo passiert ist. Und weil es das ein weitere Male der Fall war, in dem, ich glaube auch, sagen wir mal, der Ball dankenswerterweise auf dem Elfmeterpunkt gelegen hat und jeder jetzt mal aufs Tor schießen konnte, um mal A, auf Hip-Hop rumzudreschen und B, auch dann natürlich im zweiten Satz sofort auf Hip-Hop-Journalismus. Oder wie hast du das wahrgenommen?
Das habe ich auch so wahrgenommen, aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass es andersrum auch so war. Andersrum meine ich, es war auch die Gelegenheit, nochmal für Leute aus dem Deutschrap zu sagen, die Mainstream-Medien verstehen uns eh nicht, die sind super unfair zu uns und wir machen jetzt die Tore runter und wollen gar nichts damit zu tun haben. Ich finde, das gehört fairerweise dazu. Ich glaube, das war absolut die Gelegenheit, wenn man es jetzt böse sagt, für die bürgerliche Presse irgendwie mit Hip-Hop nochmal abzurechnen, wem das eh nie gepasst hat, dass die ganze Zeit da über so Rapper berichtet wurde, der hatte da die Gelegenheit zu. Auch nicht zu Unrecht, also die Sache ist ja nicht, keine Ahnung, es ist ja wirklich scheiße passiert.
Genau, es ist nicht aus der Luft gegriffen.
Nicht aus der Luft gegriffen, aber es war andersrum auch das Gefühl, dass aus dem Deutschrap, soweit ich das von außen beobachte, bei Twitter oder so, schnell auch gesagt wurde, wir brauchen diese Idioten eh nicht so. Oder ich meine, muss ich ja gar nicht über Deutschrap reden, ich kann ja über Kollegah reden. Das war ja, damit ist es ja hochgekocht, dass Kollegah plötzlich gesagt hat, die ganzen Mainstream-Medien, die machen eh nur Schwachsinn, so, wir sind das Volk und wir sind gegen die. So, das war ja der Move, der auch aus dem Rap kam dann.
Ich glaube, diese Problematik, dass sich Rap und Mainstream über Jahre nie ganz verstanden haben, Hip-Hop sich in einem Ursprung eigentlich auch aus einer Abgrenzung vom Mainstream überhaupt erst zu dem entwickelt hat, was es geworden ist, ist dann hier zu einem Mega-Clash gekommen, der, ich meine, bei nicht von der Hand zu weisenden Zahlen und Reaches, die Hip-Hop geschafft, Rap-Musik geschafft hat in Deutschland, Ich habe da eine harte, steife Theorie dahinter. Ich weiß gar nicht, ob ich die unbedingt öffentlich sagen will, aber es gibt schon so meinen Anspruch auch daran, dass Mainstream-Medien oft genug das Gefühl hatten, haben versucht, mit Deutschrap umzugehen, in der Vergangenheit auch schon, wie sie es, keine Ahnung, mit Popkünstlern machen, was aber nicht funktioniert.
Warum funktioniert das nicht?
Weil Rap-Künstler eine andere Wachstumsstruktur haben. Popkünstler, und da geht es ja auch um Schauspieler, geht es um Politiker, wachsen mit den Medien drumherum, die dafür sorgen, dass sie einen Schritt weiterkommen. Du weißt das doch selber, dass, wie die Bild-Zeitung immer sagt, mit uns fährt man den Fahrstuhl hoch und wieder runter. Wir können Politiker groß machen, wir machen sie wieder kaputt. Das gleiche gilt für Popkünstler, für Schauspieler. Und Rap-Künstler funktioniert das nicht. Die These, dann mache ich sie nämlich doch mal ganz kurz, ist Bushido, Shindy-Album, Stress ohne Grund, Claudia Roth, Löcher wie ein Golfplatz. Da die Bild-Zeitung versucht, ihn kaputt zu machen. Und es hat einfach nicht funktioniert. Gut oder schlecht, steht vollkommen auf meinem Blatt. Ne? Aber sie haben versucht, ihn kaputt zu schreiben. Dieser möchte gern Blödelbade, oder keine Ahnung, wie sie ihn genannt haben oder so. Und es hat nicht funktioniert. Das Ergebnis war, Bushido war wahrscheinlich von den bestimmten Zahlen wahrscheinlich der erfolgreichste Punkt seiner Karriere. Und das, bin ich der Meinung, vergisst so jemand wie die Bild-Zeitung nicht. Und dann suchen sie sich irgendwann den Moment, wenn dann der berühmte Ball auf dem Elfmeterpunkt liegt, nachvollziehbarerweise auch zu Recht dahingelegt, und dann nehmen sie es und dann dreschen sie mit aller Macht drauf.
Ich finde das eine total interessante Theorie, wo super viel Wichtiges drinsteckt. Und weil, jetzt haben wir so ein bisschen tongue-in-cheek über die Roots gesprochen, aber da geht's ja wirklich zurück an die Wurzeln. Weil was du gerade beschrieben hast, hat ja mit dem etwas ausgelatschten alten Satz zu tun, dass Rap nichts anderes ist als Black Man's CNN. Darum geht's ja, um ein anderes Medium, eine Medium-Öffentlichkeit von Marginalisierten, die in den großen Medien nicht richtig repräsentiert werden und sich ihre eigene Struktur geschaffen haben. Und diese Struktur, und das ist ja deine Theorie, ist jetzt manchmal wirkmächtiger als die alte. Ja. So, sozusagen, Rap hat kein Problem, CNN hat aber heute ein Problem. Ja. CNN muss sich irgendwie beweisen. Wie kann man sozusagen im Internet weiter CNN sein? Trotzdem, lass mich noch einen Satz kurz sagen, trotzdem, gerne, was du jetzt erzählt hast, ist wieder, finde ich, nur die eine Seite der Geschichte. Also du sagst sozusagen, die Bild-Zeitung, Ich finde es ja eine Verschwörungstheorie, dann zu denken, da sitzt sozusagen ein Bild-Zeitungsredakteur und sagt, Bushido damals, der hat uns so, den haben wir nicht gekriegt, jetzt machen wir weiter. Aber es kann natürlich sein, dass so eine Struktur vorhanden ist, dass man jetzt sozusagen, seit dieser Bushido-Sache so ein Gefühl hat, man muss da mehr Zugriff wieder kriegen auf die Sache. Aber was ich eigentlich sagen wollte, aber es ist ja auch andersrum so. Kommt dir das nicht so vor, als hat Kollege da genau das Bushido Playbook, genau das, die Dramaturgie von Bushido einfach gefahren. So, das hat mir neulich jemand gesagt, und deswegen ist nicht von mir, der Gedanke ist bloß geklaut, aber einfach wirklich wie Bushido, du bist eigentlich der größte Rapper, der wichtigste gerade im Deutschrap, deswegen suchst du dir jetzt Gegner außerhalb des Raps.
Ja, wahrscheinlich ja. Ich glaube, ich muss auch gleich aufpassen hier, will, dass wir nicht in so ein Zwei-Fronten-Bild kommen und ich nicht in die Verteidigungsrolle für Hip-Hop kommen, weil ich ja, und das ist auch so ein Effekt, der aus dieser Echo-Nummer mit entstanden ist, nicht sofort diese Affekthandlung hatte, das habe ich übrigens nie, wenn sowas stattfindet, dass ich sofort der Meinung bin, ich muss meine Meinung jetzt sofort eine halbe Stunde später kundtun, einen Kommentar schreiben und sofort felsenfesten Standpunkt dazu zu äußern. Ich bin vom Typ her ich gehe sehr differenziert mit der Welt um mich herum. Ich sehe kein Schwarz, ich sehe kein Weiß, ich sehe immer Graustufen. So versuche ich auch jede Szene zu verstehen. Ich verstehe in diesem Fall, versuche erstmal zu kapieren, was macht Farid, warum macht er das, was macht Kollege, warum macht er das, wie arbeiten die Medien, und versuche mir einen Mix daraus zu machen, der dann für mich die Lösung von dem ist, was wir wahrscheinlich also eine Lösung, die wir wahrscheinlich nie finden werden, aber zumindest näher an dem, muss ja keine Sorgen um den Sound machen, muss ja keine Sorgen darum, das näher an dem Puls ist von dem, worum es eigentlich tatsächlich geht, denn alles andere sind immer so Schnellschüsse. Ich habe versucht, alle diese Kommentare zu lesen drumherum so, und ich finde, das ist manchmal zu schnell gedacht, weil es ist das, was am Ende dann gekommen ist in dieser Kommentarstruktur, dass dann darüber gesagt, stimmt, es wird die ganze Zeit nur Standpunkte verteilt, aber es wird nicht darüber geredet. So, und ich will jetzt hier gerade darauf aufpassen, dass ich nicht Hip-Hop verteidige, ganz im Gegenteil, denn, und das brauchen wir eigentlich nicht wieder, aber Laien, Kacke, ja, und Kollege, da ist irgendwie was in seiner Wahrnehmung und dem Bild, wie er die Welt sieht, ist auf jeden Fall kritisch und muss man auf jeden Fall drüber reden, so. So. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass Hip-Hop da im Moment, keine Ahnung, in meinen Augen fast zu hart eine auf den Deckel bekommt.
Ich glaube, das Lustige ist ja, dass, glaube ich, aus deiner Perspektive ich auch mit Hip-Hop angreife. Oder du hast meinen Text zu Kollega gelesen, ja. Und ich hatte das Gefühl, du fandst den eher fast zu kritisch. So, oder kritisch zumindest. Während ich innerhalb sozusagen des Feuilletons ja zu denen gehörte, denen dann vorgeworfen wurde, Kollega und vor allem Farid Bang viel zu sehr in Schutz zu nehmen.
Das ist schon ein sehr ganz interessanter Faktor. Weil muss man, das ist im Prinzip genau der Punkt. Muss man sie in Schutz nehmen oder muss man Kritik üben? Weil ich glaube nämlich zum Beispiel, dass ein Problem ist, dass diese Künstler in ihrer Struktur viel zu wenig Kritik erfahren.
Ja, absolut. Okay, ja klar. Aber das ist ja klar. Das ist, glaube ich, ein strukturelles Problem dahinter. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht so originell. Das haben ja schon viele gesagt. Das ist das gleiche Problem, wie das Kanye West hat. So, das ist so das Problem. Es gibt niemanden mehr, nicht mal, keine Ahnung, Adidas in Herzogenaurach kann diesen Leuten mehr sagen, lass das mal lieber, das ist jetzt blöd. Es gibt niemanden mehr. Für mich war so ein ganz wichtiger Moment, als Kanye West das letzte Album im Madison Square Garden vorgespielt hat, zusammen mit seiner Show. Das war so eine unglaubliche Performance, weil er hat einfach irgendwie den Madison Square Garden gebucht, kam irgendwann rein, hatte sein Handy dabei und steckte das da an die Anlage von Madison Square Garden und spielte sein Album ab. Und so ist es heute. Du kannst sozusagen Kanye West mit deinem Handy sein und machst das selbst. Du brauchst, ist langweilig, was ich sage, weil ihr das alle wisst, du brauchst irgendwie keine Plattenfirma mehr. Deswegen Fußnote, ja auch komische Geschichte, dass jetzt Bertelsmann so in Kritik geraten ist, weil sie dieses Album mit als Plattenfirma gemacht haben, man soll Bertelsmann kritisieren, ist alles richtig, nur ist es ja irgendwie Zufall, weil normalerweise hast du ja überhaupt keinen richtigen Großkonzern mehr an der Seite von den Leuten, die haben ja alle ihre eigenen Plattenfirmen, die brauchen das ja gar nicht mehr. Weißt du eigentlich, warum in dem Fall das so war?
Du meinst, warum das Album da rausgekommen ist?
Oder? Ja, warum das so eine Kooperation zwischen Bertelsmann und den
Labels... Es geht um Vertriebsstrukturen.
Aber das war nämlich nicht, das ist das Lustige, das dachte ich auch, es war nicht der Vertrieb. Der Vertrieb war hier diese Kölner... die überall den Vertrieb
Groove
machen.
Attack.
Genau, Groove Attack war der Vertrieb. Bertelsmann war als Label mit an Bord in dem Fall.
Oh, das wusste ich, glaube ich, gar
jetzt
nicht.
Es ist komisch, das ist selten, oder? Das gibt's doch eigentlich gar nicht mehr.
Ja, doch, ne, im Zweifel, also die Strukturen, wie Künstler, Hip-Hop-Künstler heute ihre Sachen machen, das ist ja total vermischt. Von klare Vertriebsdeals, einfach nur über Bandübernahme bis hin zu wirklichen Label-Deals. Wie die Künstler das untereinander machen, das, glaube ich, hängt ein bisschen auch damit zusammen, wie die Vorschüsse sind, die Plattenfirmen um die Ohren werfen. Und wenn ich gerade mitkriege, was explizit gefährlichen Straßenrappern für sechsstellige und darüber hinaus Vorschüsse für ihre Alben gezahlt werden. So.
Ich muss bei sechs Stellen immer noch, ich bin nicht in dieser Sphäre, ich muss immer nachdenken, wie viel ist das jetzt? mehr als 100.000.
Also mehr als, okay. Da reden wir dann auch schnell von 500.000 Vorschuss.
Okay.
Für dann auch nicht allererste Liga vielleicht aber auf dem Weg dahin. Und
okay, ich wollte nur gerade sagen, wir waren doch jetzt bei dem, ich will nur mal gerade bei dem Punkt bleiben. Hast du den Satz gesagt, die müssen auch mehr kritisiert werden, weil sie nicht mehr kritisiert werden. Weil es gibt sozusagen kein Label mehr oder es gibt noch ein Label, das gehört einem selbst oder eins, das sagt nichts mehr, wie BMG in dem Fall. Aber wie siehst du denn da deine Rolle? Hast du denn das Gefühl für dich oder für Rap-Journalismus, wir hätten irgendwie mehr einschreiten sollen oder früher irgendwie Kritik üben sollen. Wir hätten irgendwie als das Video von Kollega kam, was jetzt so viel besprochen wird, das, ich vergesse immer, ist das das Armageddon oder das Apokalypse-Video?
Das Apokalypse-Video.
Da hätte man irgendwie das größer fahren müssen und irgendwie sagen müssen, hey, das geht hier nicht. Weil das kam ja dann bei mir erst tatsächlich an durch diese ARD, lustigerweise, wo man immer denkt, da kommt nichts Gutes bei rum, wenn die Öffentlich-Rechtlichen was zu Hip-Hop machen.
Du meinst diese WDR-Doku,
diese WDR-Doku, ne? Kam das erst bei mir an. Dieses Video, das war mir vorher nicht bewusst, ich hatte das nicht auf dem Schirm, ich kannte das nicht.
Großes Fass, weil die Frage nach Unkritik mit Hip-Hop-Journalismus und dieser Abhängigkeit, von dem er gesprochen wird, die ist natürlich nicht komplett von der Hand zu weisen, weil es einfach die Künstler sind, über die man berichtet. Die wirtschaftliche Abhängigkeit, die würde ich zum Beispiel bei mir immer so ein bisschen davon wegnehmen, weil es von der Struktur, wie ich mein Team, meinen Backspin-Kosmos aufgebaut habe, für mich nicht darum geht. Natürlich ist es wichtig und gut, große Reichweiten von Künstlern zu haben, aber deswegen muss man nicht unkritisch alles durchwinken. Ich habe kein JBG-Interview vor dem Album gemacht. Ich habe eins zufällig im Sommer gemacht, weil ich sie getroffen habe. Ich habe auch kein Bushido-Interview gemacht nach dem Angriff von JPG. Das sind alles Dinge, die Klicks bringen. Ich achte manchmal bewusst darauf, mich aus diesen Sachen rauszunehmen, um nicht unnötig Plattform für hohle Phrasen zu liefern, wo es einfach nur ums Draufdreschen geht.
Okay,
das ist so meine Art und Weise. Und wer meine Interviews anguckt, der kriegt auch immer diese Zeile mit, dass ich schon sage, ja, aber bist du dir sicher, dass das der richtige Weg ist? Oder muss man das so machen? So, ich stelle halt Fragen. Und ich setze in solche Interviews selber selten Statements, weil es auch, also jetzt rein von mir persönlich, schwer ist. Ich habe mir diese Frage nämlich schon ein paar Mal gestellt. So, was soll ich denn machen? Soll ich Künstler XY im Interview sagen, ja, aber die Textzeile, die darfst du so nicht machen? Was passiert denn dann? Sagt der Künstler dann, oh ja, stimmt, hast recht, Nico, Entschuldigung, ich nehme sie vom Album.
Nein,
das Album weg.
Nein, das ist natürlich Quatsch, aber das liegt ja daran, dass dafür das Interview oft nicht, manchmal vielleicht schon, aber vor allem das Video-Interview erst recht nicht das richtige Format ist. Also das ist genau
der Rahmen, wo dann gesagt wird, dass es so unkritisch ist. Das Video-Interview.
Ja, aber okay. Aber dann muss man wirklich sagen, dann ist es irgendeine unterkomplexe Kritik an Rap-Journalismus zu sagen, die Video-Interviewer sind so unkritisch. Das sind manche sicher auch, ganz sicher, viele sogar ganz sicher, aber es hat auch mit dem Medium zu tun. Ich glaube, in einem Video-Interview mit einem Performing Artist, dessen Job es ja ist, irgendwie zu performen in dem Moment, ja, wie gut kannst du rüberbringen? Übrigens auch Point in Case, die ganze Nummer mit, wo Kollege dieses Interview mit Kat Kaufmann und ich stehe gerade am Schlauch, wie heißt
Shahar Shapira.
Genau, wo die das gemacht haben, ja. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert so. Weil natürlich das Setting so war, da saßen dann irgendwie noch fünf andere Leute und Ali As war, glaube ich, auch dabei, genau. So hinten rum und jeder, irgendwie hauptsächlich hat Kollege geredet, es kam irgendwie gar nichts bei rum. Das zeigte, das Medium ist einfach falsch. Das liegt ja nicht daran, dass Shark oder Gerd Kaufmann irgendwie dazu unkritisch wären.
Nee, vor allen Dingen, weil es dann ja auch aus Rap selber, je weiter du so ein bisschen von diesem Epizentrum Künstler und direkter Kontakt, Auge in Auge darüber sprechen, dich wegbewegst, geht es ja schon im Hip-Hop-Journalismus so los, dass dann natürlich auch immer mal kritischer gesprochen wird. Dass dann der Punkt kommt, dass die Künstler in meinen Augen auch total ungerechtfertigterweise dann Hip-Hop-Journalien manchmal sich vorknöpfen und die dann öffentlich angreifen, so wie Sido mal Falk Schacht beleidigt hat oder Farid Bang mal Rap.de-Chefredakteur Oliver Marquardt mal angegriffen hat. Totaler Quatsch, totaler Humbug, weil es auch einfach kein Kampf auf Augenhöhe ist. Das ist einfach nochmal so, das muss man auch mal ehrlicherweise so sagen. Der Journalismus im Hip-Hop ja doch immer aus einer Liebe, aus einem Enthusiasmus, aus einer Euphorie für eine Kultur entsteht und nicht, und da sind wir ja zum Beispiel bei dir und deinem Weg, aufgrund einer gelernten, von einer Journalistenschule beigebrachten Handwerksberuf oder Kreativberuf, wie auch immer, der mich dann automatisch auf eine Autobahn setzt, wo ich dann den Weg gehen kann, wie ich kritisch mit Themen umzugehen habe. Verstehst du? Das ist so ein Grundproblem, glaube ich, das Hip-Hop-Journalismus hat. Denn auch bei mir ist die Intention immer die Liebe zur Kultur gewesen und nicht das Studium, das ich irgendwann angefangen habe.
Ich meine, okay, drehen wir das Ganze mal um. Was denkst du denn, wie siehst du denn die Rolle? Ich nenne es jetzt mal Mainstream-Presse, klingt schon immer so halb verschwörungstheoretisch. Ich nenne es mal bürgerlichen Presse.
Wenn du dich damit wohler fühlst.
Mir ist es alles, du kannst mich nennen, wie du willst, alles cool. Aber der bürgerlichen Presse, der Feuilletons, und damit meine ich jetzt auch mal Spiegel Online mit, obwohl das nicht Feuilleton heißt, so Spiegel Online-Kultur. Wie siehst du denn die Rolle jetzt bei der Kollegah-Sache? Du hast eben gesagt, du fandest es eigentlich auch einen zu pauschalisierenden Angriff auf Rap.
Ja, ich glaube, das Problem ist nicht, der pauschalisierend ja, weil es jetzt auf einmal alles schlecht ist. Straßenrap redet aber schon seit 10, 15 Jahren von Frauenfeindlichkeit. Und das ist offensichtlich kein Problem. Darüber brauchen wir nicht reden. Das ist, da hat in jedem Kinderzimmer auch jeder Feuilleton-Journalist Haftbefehl-Alben gehört und sie gefeiert und ihn als die neue Ikone des Straßenraps betitelt. Und der Typ rappt einfach von Kilo Koks und Nutten mit Schwanz im Maul im Q7 und das ist alles vollkommen, ja, das ist Kunst. So. Aber es gibt halt bestimmte Grenzen, die ich genauso moralisch in mir trage. Gleich mal klar machen, bitte, ne? Die habe ich voll in mir. Deswegen bin ich auch wahrscheinlich kein Rapper und bin bereit, diese Grenze zu überschreiten. So. Aber sobald diese Grenze überschritten wird, was man nicht machen darf, dann auf einmal fangen sie erst an, auf allen Richtungen zu schießen. Das Thema hätte man auch schon vor 5 oder 10 Jahren machen können. Und die Kritik daran, dass Rap Journalismus zu unkritisch mit seinen Künstlern ist oder dass die Künstler zu deutliche Texte haben, zu kritische Themen, also zu unkritisch mit Themen umgehen, so. Dieses Thema kannst du schon lange aufmachen, so. Aber was machen sie? Das hat man in diesem Zweifel viel zu selten, viel zu wenig gemacht. Wenn es um Antisemitismus geht, dann ist es der Auslöser, der dazu geführt hat, dass auf einmal die Bombe knallt. Und dass dann aber alles andere, was davor wird, pauschal mit überdeckt wird.
Gerade noch eine Bemerkung aus meiner Perspektive darauf. Gerne. Weil wir ja oft drüber geredet haben, oder du auch oft drüber nachdenkst, ist der Deutschrap-Journalismus zu unkritisch. In dieser Kollege-Echo-Debatte jetzt kam ja was ganz anderes vor. Ich weiß nicht, vielleicht war dir das gar nicht so bewusst, aber mir, weil es ja auch, keine Ahnung, mich nicht namentlich, aber irgendwie auch mit angegriffen hat, da wurde ja immer gesagt, die Feuilletons waren zu unkritisch. Das ist ja jetzt das Narrativ. Es steht jetzt überall. Es gibt sozusagen so komische bürgerliche bio-deutsche Kartoffeltypen wie mich, die arbeiten im Feuilleton und die sind irgendwie, haben irgendwie, keine Ahnung, Libido-Probleme oder so klingt das für mich immer. Und deswegen geilen die sich dran auf, dass es böse Straßenrapper gibt, die die so böse Wörter benutzen, Frauen beleidigen und Antisemiten sind.
Das Haftbefehl-Thema.
Ja, genau. Haftbefehl ist da so das Beispiel für immer.
Genau.
Ja.
Der wurde vom... Ich habe noch nie... Ich meine, das ist jetzt wieder mein subjektiver Eindruck, aber Rap in Deutschland ist noch nie so weit in den Feuilleton gekommen wie Haftbefehl.
Absolut, ja.
Zu seinem letzten Album war das, glaube ich. Das heißt, er wurde geliebt, er wurde gefeiert. Von jedem auf einmal. Auf den Konzerten waren so viele Berlin-Mitte-Typen unterwegs. Das hat überhaupt nicht ins Verhältnis dazu gepasst. Die Zahlen von ihm zeigen ja auch, dass die Verkaufserfolge gar nicht so dem Wert gleichgemessen sind, den er vom Feuilleton bekommen hat. Aber er wurde relativ unkritisch durchgewunken. Weil Farid Bang und Kollege, die Zeile ist Quatsch. Und ja, da ist zu viel Verschwörungstheorie im Geiste offensichtlich. Da muss man mal kritisch mit ihm drüber reden, ja. Aber vielleicht sind die denen zu unsympathisch. Vielleicht haben sie die vorher nicht gegriffen gekriegt. Vielleicht sind die denen auf einmal einen Tick zu hart. Oder ist es wirklich Herkunft oder...
Nee, das ist... Ich glaube, das hat damit zu tun, dass aus Feuilleton-Perspektive Haftbefehl einen anderen künstlerischen Status hat als Kollege. Ich glaube, aus Feuilleton-Perspektive ist Kollege Kunsthand, gutes Kunsthandwerk für Teenager
mit, ja, okay,
sozusagen, du weißt ja, wie sagt man, Kreuzworträtsel-Lines und so, aber es hatte nie diesen Feuilleton-Appeal wie Haftbefehl, wo man gesagt hat, ja, hier entsteht eine neue Sprache und die Mischung aus den verschiedenen sprachlichen Einflüssen.
Aber
und
darf
so,
diese Faszination dann darüber hinweg gucken, dass es frauenfeindlich in den Texten ist?
Ja, gute Frage. Ich meine, die Frage, das ist lustig, weil die Frage beschäftigt ja die Feuilletons seit, ja, ich weiß nicht, schon immer, aber verstärkt seit ein paar Jahren bei allen Sachen. Es geht ja wegen MeToo, wegen anderen Debatten immer darum sozusagen, was der moralische Verstoß im Kunstwerk, der moralische Verstoß des Künstlers, wie verhält er sich zum Kunstwerk? Ist sozusagen, wenn das Kunstwerk noch gut genug ist, irgendein moralischer Verstoß legitimiert oder nicht? Da habe ich auch keine Antwort drauf. Es fällt, glaube ich, dann nur wahrscheinlich so Feuilletonisten leichter, nicht mehr zu sagen, ich höre jetzt keinen Kollegen mehr, weil sie das eh nicht hören. So.
Du weißt aber auch, oder du hast ja wahrscheinlich auch zum Beispiel rund um Echo alles gelesen, was so passiert ist. Ne? Wenn du gesehen hast, wer wie wo reagiert hast, wie würdest du das einordnen außerhalb von Rap-Journalie?
Du meinst, wie die bürgerliche Presse da darauf reagiert oder auf die
genau.
ganze Sache?
Genau, und wer also jetzt ohne, wir müssen jetzt nicht Namen nennen,
ja,
Bashing,
aber es ist
im
total,
Allgemeinen.
Es ist
Eindruck.
Total einfach, weil es war ja wirklich eine, alle waren voll der Verurteilung, wirklich alle, und zwar von ganz links außen bis irgendwelchen AfD-Leuten, also das war ja sozusagen einheilige Meinung. Das liegt natürlich an dem total interessanten politischen Dispositiv, um das es ging, nämlich es geht... Für mich, ich glaube schon, dass die Debatte um importierten Antisemitismus diese Echo-Debatte groß gemacht hat, diese Verknüpfung war es. Andere würden sagen, es hat nichts miteinander zu tun. Ich glaube aber schon, dass diese Verknüpfung es war. Was lustig ist, weil Kollege, was ist denn an dem importiert? Also, dass er zum Islam konvertiert ist, aber der kommt aus dem Hunsrück, oder? Das habe
ja,
ich doch richtig
genau.
So. Was ja auch nicht gegen ihn spricht, aber es hat ja nichts mit importiertem Antisemitismus jetzt zu tun. Habe ich dann nicht so richtig verstanden. Egal, ich wollte sagen, so, das war ein, und es gab so ein paar Stimmen, nein, also sagen, in den Rap-Medien war es natürlich der Versuch, irgendwie differenzierter oder sie in Schutz zu nehmen. Und ich glaube, außerhalb davon gab es halt Dennis Sand, ich kann den Namen nennen, es gab nämlich nur Dennis Sand bei der Welt, der sozusagen dafür plädiert hat, das differenzierter zu sehen. Mehr gab es nicht, oder?
Nee, doch, ich meine, es gab eigentlich von überall, ja. Oliver Pollack hat auch was geschrieben. Ich meine, gut, der ist ein Satiriker.
Wer?
Pollack, Oliver
Pollack.
Ja,
aber der hat es ja am schärfsten verurteilt.
Genau. Ja. Naja, aber mir geht es eher darum, hat dich das verwundert oder hast du damit gerechnet, dass so scharf darauf reagiert wird?
Nee, überhaupt nicht. Nee. Aber ich bin auch ganz schlecht. Als Journalist muss man ja auch immer so die Verlaufskurve von so Debatten absehen. Kenne ich gar nicht. Habe mich völlig überrascht. Ich habe nach der ersten Woche gedacht, das ist jetzt vorbei. Nach der zweiten, das ging immer weiter. Und jetzt ist es irgendwie doch vorbei. Aber nee, das, ich kann es mir nur damit erklären, dass dann auch noch irgendwie eine Woche später oder im zeitlichen Zusammenhang passierte dann diese Geschichte in Berlin, wo ein kippertragender Israeli irgendwie angegriffen wurde. Und das ging natürlich irgendwie dann so eine Kombination ein. Ich glaube, so funktionieren dann auch Debatten. Und ich glaube, ich muss noch dazu sagen, es kommt noch was anderes dazu. Obendrauf kommt, dass der Echo eben seit Jahren Probleme hat, die auch ganz andere Wurzeln haben. Also Freiwild ist ja wieder was ganz anderes, ja. Und das sozusagen sich so aufgebaut hat und damit ist es jetzt explodiert. Das war jetzt auch nicht das erste Problem, was der Echo hatte.
Ja, genau. Dass am Ende der Echo dabei gestorben ist, ist, glaube ich, einfach nur ein Ergebnis der Jahre davor, in denen sie offensichtlich, ja, also ich weiß, ich kann mal sagen, schlecht gearbeitet haben, die auch nicht, der Preis in seiner Idee sich einfach verlaufen hat, so glaube ich.
Warst du ja nicht mal da?
Ja, letztes Jahr das erste Mal.
Ah, du hast, okay.
Nee, also jetzt nicht dieses Jahr, das Jahr davor, war ich das allererste Mal auf dem Echo eingeladen von einem sehr guten Labelfreund. Und ich wollte es auch einfach mal miterlebt haben und so.
Und wie war das? Ich war nie da. Das werde jetzt auch nicht mehr da sein.
Das ist halt so wirklich so Branche und alle so ein bisschen gelangweilt und am Ende eine Party und auf der Bühne so. Das geht schon besser. Ich war noch nie bei 1Live Krone, da möchte ich gerne mal hin, weil jeder Hip-Hop-Künstler mir sagt, viel geiler, viel coolere Party, viel, viel authentischer, viel mehr Leben, Fanpreis. Die Leute kämpfen richtig darum, um die Preise zu bekommen, während du beim Echo ja schon vorher weißt, was los ist, weil es einfach nur um die Zahlen geht. Und ach, selbst darin ja so ein bisschen, ich meine, das hat Kollege dann ja andersrum, glaube ich, vor 2 Jahren so auch kritisiert, dass der Umgang mit Rap-Musik im Mainstream, auch Musikbusiness, immer noch so ein bisschen stiefmütterlich war, ein bisschen mit Fingerspitzen. Dann sind die erfolgreichsten Künstler und trotzdem kriegen sie den letzten Preis um 23.30 Uhr früher. Dann hat man sich jetzt gedacht, okay, dann machen wir es anders, dann kriegen sie Primetime und kriegen einen Spot und dürfen auftreten und sofort platzt die ganze Veranstaltung.
Sofort platzt das Ganze.
Es ist ja auch ein Problem. Ich meine, überleg mal, du bist Rap-Fan. Wie alt bist du?
Ich bin 32.
Du bist 32 Jahre alt. Du bist Rap-Fan, du bist erwachsen genug, um differenziert mit den Texten von Künstlern umzugehen. Behaupte ich mal. So, kannst du verstehen, dass man mit Deutschland ein Problem hat? Wenn man sich Top 10 Straßen-Rap oder Top 10 Rap im Moment anguckt. Das ist ja das Wichtige. Man muss ja auch mal darauf aufpassen, dass man Rap nicht immer nur mit Kollege Farid Bang, 187 Straßenmänner, Bushido und Feierabend beschreibt. Sondern
Feierabend? Achso, ja, Schluss.
Und Schluss, genau.
Ich dachte, das ist der neue Straßenrapper, von dem ich Feierabend, von dem ich noch nichts gehört habe. Okay, also bei dieser Sache muss ich leider für mich persönlich eine Trennung machen. Das muss jeder Journalist, jeder Kritiker selber wissen. Ich muss eine Trennung machen. Ich bin Kritiker. Ich bin nicht die Bundesprüfstelle. Mhm. Ich bin auch nicht die Twitter-Polizei oder so. Das heißt, wenn irgendwas scheiße ist, dann versuche ich zu sagen, das und das sind die Gründe, warum das irgendwie nicht gut geworden ist. Aber ich kann doch nicht Texte darin auf abklopfen, was 13-Jährige dann denken, wenn sie das hören. Also dann kann ich ja auch, also das, mir persönlich geht das zu weit, weil dann kann ich ja auch irgendwie, weiß ich nicht, was passiert denn? Ich habe mit 13 aus Versehen American Psycho gelesen. So, das war nicht aus Versehen, wie sagt man, verbotenerweise. So, das war auch, wahrscheinlich auch nicht gut für meine Entwicklung. Keine Ahnung. So, soll das jetzt auch irgendwie was?
Aber du hast noch nicht dein Wohnzimmer mit Plane ausgelegt.
Nee, aber ich fand es sehr, sehr gruselig, sozusagen. Ja. Ein ängstlicher 13-Jähriger fand das gruselig. Ich meine das nur als Beispiel. Das ist ja auch, gibt's ja vielleicht auch in der Literatur oder so. Ich meine, wir können doch nicht. Das will ich nur sagen. Ich glaube, das will ich sagen. Wir können doch nicht unsere Kunstwerke danach bewerten, ausrichten. Geschichten kritisieren, ob welche pädagogischen, ob sie pädagogisch wertvoll sind für Zwölfjährige. Also das ist natürlich eine wichtige Aufgabe und es ist toll, dass es die Bundesprüfstelle gibt, ja, und es ist wichtig, dass Leute darauf hinweisen, aber da sehe ich ehrlich gesagt meine Aufgabe nicht.
Ist das denn die Aufgabe von Deutsch-Rap-Journalismus? Weil das gilt ja dann genau das Gleiche eigentlich. Und dann haben auch die nicht die Aufgabe, kritisch mit den Texten umzugehen. Also ich gehe nicht.
Nein, Moment. Nee, Entschuldigung, das sind aber zwei verschiedene Sachen. Ich glaube, okay, man kann nicht sagen, nur weil sozusagen, ich will nur raus aus dieser Debatte, wir verstehen das Zwölfjährige. Ich finde, diese Debatte ist irgendwie, mir persönlich ist die zu wenig, die ist mir zu pädagogisch, da müssen sich Pädagogen drum kümmern. Ich bin kein Pädagoge.
Aber es ist ja schon die
Grundsatz. Aber du kannst ja trotzdem Sachen kritisieren.
Ja, aber es ist ja trotzdem schon die Grundsatzdiskussion, auf der wir uns gerade bewegen, dass jetzt im Prinzip alles auf den Prüfstand gestellt wird, dass Labels anfangen, ihre Kataloge durchzugucken, um zu gucken, wie sind denn die anderen Texte von den anderen Künstlern aus, wen haben wir denn da noch? Worüber rappt denn der? Ist der vielleicht auch irgendwie ein Problem? Rappt der auch über Sachen, die mir zu hart sind? MeToo-Debatte in den USA, vollkommen sinnvoll und wichtig, dass endlich auch da mal Barrieren aufgebrochen werden und mal in den Köpfen Dinge freigesetzt werden, dass es keine Selbstverständlichkeiten gibt, sondern dass man um alles zwischen Mann und Frau sich kümmern muss, führt dann ja automatisch auch dazu, dass man sich mit Texten im Rap auseinandersetzt. Und das heißt, dass frauenfeindliche Texte de facto mit einer MeToo-Debatte nicht in Einklang zu bringen sind.
Okay, darf ich dich nur kurz unterbrechen? Weil ich habe das Gefühl, dass wir jetzt auch um die eigentliche Sache drumherum reden, wie alle drumherum reden.
Okay,
weil
bring's auf den Punkt. Du bist
der. Nein, ich bin schlecht, Sachen auf den Punkt zu bringen. Aber ich habe das Gefühl, es wird jetzt so getan, als gäbe es dieses Kunstding namens Rap, wo vieles toll ist, manches langweilig, so. Und da ist wie so eine eklige Warze draufgesetzt, ist sozusagen, und manche Texte sind sexistisch. Bleiben wir mal gerade bei Sexismus. Okay. Es gibt ja sagen Antisemitismus dann auch noch als Problem und andere Sachen, aber jetzt mal gerade bei Sexismus. Das ist so eine Warze, die oben drauf ist. Und die müsste man irgendwie wegmachen. So, das ist sozusagen was aufgesetzt ist, das müsste irgendwie weg sein. Und ich glaube, das ist eine falsche Analyse von dem, was Rap ist. Ich kann es auch nicht genauer sagen, aber ich glaube, das, was wir Sexismus nennen, ist da doch viel, viel mehr verwoben mit dem, was wir auch gleichzeitig kunstvoll da drin finden.
Genau.
Ja, oder?
Ja. Ich sehe auch nicht das Problem darin, dass man die Texte jetzt auf einmal entkräften muss und sie FSK 0 machen muss, weil es am Zweifel dann auch zu den Künstlern gehört, so wie sie es machen. Denn du darfst auch nicht vergessen, dass dein Frauenweltbild, dass du oder, keine Ahnung, ein Kollege von dir hat, der nicht mal was mit Hip-Hop zu tun hat, der seinen klassischen gesellschaftlichen Mittelweg vielleicht gegangen ist, der war noch nie am Ostdorfer Born in Hamburg und hat sein Frauenbild von 5 bis 20 in den Blogs da gestellt bekommen. Es heißt dieses Frauenbild nicht gut, aber genau wie diese, jetzt haue ich diese andere Phrase raus, die ich immer vermeiden will eigentlich, aber dass Rap einfach ein Spiegel der Gesellschaft ist, greif ein.
Nein, ich glaube aber auch, dass diese Analyse zu kurz ist. Ich glaube, das ist auch zu kurz. Einfach nur zu sagen, es ist ein Spiegel der Gesellschaft. Das ist es sicher.
Ja.
Aber ich glaube, das ist auch, greift auch zu kurz, weil ein Spiegel der Gesellschaft kann ja unkritisch sein, kann ja kritisch sein, kann ja verschiedene Varianten annehmen. Ich glaube, wir müssen nochmal wirklich, oder vielleicht müssen auch die Deutschrap-Journalisten und Medien nochmal drüber nachdenken, warum eigentlich, bleiben wir bei Sexismus da so eng zusammengehört. Okay, es ist einfach ein Spiegel der Lebenswirklichkeit. Aber dann könnte man doch auch sagen, lass doch den Teil einfach weg, dann hast du irgendwie tolle Kunst, die das Problem nicht hat. Ich glaube, so funktioniert das auch nicht. Lass mich ein Beispiel nennen. Kendrick Lamar hat gleichzeitig den Pulitzerpreis bekommen.
Kannst du das nachvollziehen, ganz kurz? Ein Satz?
Das ist eigentlich immer so ein symbolischer, das ist so ein bisschen wie als Bob Dylan dann den Literaturnobelpreis bekommen hat, man denkt dann manchmal, Dylan braucht diesen Nobelpreis gar nicht mehr, so wie Lamar eigentlich schon, alle wissen schon, dass Lamar super wichtig ist und sozusagen ein fast schon zu staatstragender Künstler, wenn man es jetzt böse will, er braucht jetzt nicht auch noch den Pulitzerpreis, aber
ja.
Gut, kann man jetzt so oder so sehen, die Entscheidung, ich fand es irgendwie, ja, ist doch interessant, dann können die Feuilletons wäre das nicht in Deutschland überlagert worden, von Kollegen irgendwie Gedanken machen können, was ist eigentlich Rap jetzt da. Aber wenn ich jetzt einfach nur Humble auf Deutsch übersetze, die Anfangszeit, sagt er, setz dich hin, Schlampe, sei demütig. So, wenn ich das jetzt so aus dem Kontext reise, kann ich sagen, dafür hat er den Pulitzerpreis bekommen.
Ja, genau.
So, ist das jetzt sexistisch? Da ist jetzt noch nicht mehr mit, da können wir sagen, ja gut, Bitch heißt ja eigentlich nur noch Duda. in dem Zusammenhang. So, aber da fängt es ja schon an. Oder muss das da sein? Kann man nicht sagen, lass das doch, Herr Lamar, lassen Sie das doch weg. Das ist doch, warum müssen Sie denn da bitch-rappen jetzt? Ja. Warum ist es so verwoben? Kannst du mir das erklären? Weißt du, was ich meine? Warum ist es so ins Gewebe eingenäht, dass man es nicht einfach wegschneiden kann, wie eine Warze? Wie so eine hässliche Sexismus-Warze.
Das ist, glaube ich, ein richtig schwieriger Punkt. Denn die ganze Frage nach quasi durch Kritik an der Kunst, Rap sauberer zu machen, ihn damit gesellschaftsfähiger zu machen, ist total gegensprüchlich zu dem, wofür Rap eigentlich steht.
Okay.
Weil wofür? Es ist gegen die Gesellschaft, es ist anders sein, es ist Grenzen sprengen, es ist Moralen sprengen, es ist Spiegel vor die Augen halten und Bitch, Schlampe, halt die Fresse und geh in die Küche heißt dann nicht, dass jetzt jede Schlampe die Fresse hält, sondern in die Küche gehen soll, sondern dass es da ein Weltbild auch projiziert und vielleicht beim Empfänger dieser Nachricht darüber dazu sorgt, dass er halt nicht darüber sagt, naja, vielleicht ist das ein bisschen zu hart, vielleicht sollte nicht jede Frau eine Schlampe sein. Aber die Gefahr besteht halt immer mehr, dass halt jeder diese gleiche Botschaft so sieht. Das ist ja auch die berechtigte Kritik an dem aktuellen Echo-Fall, dass die Botschaft von den Künstlern heute zu unkritisch Richtung 12-Jährige gejagt wird und damit dann bei denen automatisch mit ins Weltbild mit implementiert wird. Und dann zu einer Selbstverständlichkeit wird. Ich meine, du selber bist als Journalist auch in dieser schwierigen Position, dass du heute dich als Teil von der Lügenpresse dagegen wehren musst, dass sobald du etwas Kritisches schreibst gegen irgendjemanden, dem das nicht passt, dass du automatisch gleich ein Lügner bist. Und dass du vom System gesteuert bist. So, das ist schwierig. Und da war Rap im Zweifel ja immer dieses Sprachrohr für die anderen. So. Ich glaube, in dieser Mischung aus, es ist alles sehr komplex, aber in dieser Mischung aus erfolgreich werden, automatisch dann jetzt wieder als Echo-Beispiel. Oh, es wird laut einmal, warte. Die Cops. Hier ist irgendwas Großes passiert. Okay, doch, andere Richtung. In dieser Mischung aus, erfolgreich werden, immer größer werden, dann auch von der Öffentlichkeit anerkannt zu werden. Es ist auch vielleicht ganz schön, dass du mit auf den roten Teppich darfst. Dann kriegst du auch noch den Preis verliehen und so. Ist so ein automatischer Effekt, den Rap gehabt hat. Okay, wir kommen immer weiter. Wir dürfen jetzt dabei sitzen. Das ist wie früher in so einem Film. Wenn der Gangster-Rapper endlich mal in dem schicken Restaurant sitzen durfte. Mhm. Und so.
Aber vielleicht können wir eine Sache festhalten, die du gerade gesagt hast. Du hast gerade gesagt, dieses Rap kritisieren und zu sagen, das ist sexistisch hier. Das geht gegen einen gewissen Kern von Rap, weil Rap dann doch eine Gegenkultur ist, die dagegen war. Und ich glaube, das muss man nicht einfach affirmativ abfeiern. Das will ich überhaupt nicht sagen, dass sozusagen das die Entschuldigung für alles ist. Die sind halt dagegen. Das ist
nein,
cool.
Darf man
so,
nicht.
Aber man muss es schon so sehen. Das ist ein integraler Bestandteil dieser Sache. Und die schlauste Verteidigung von Kollegen, ich habe mich mit einem Mann, der gar nichts mit Rap zu tun hat, kurz drüber unterhalten, der auch schon ein bisschen älter ist. Und der sagt tatsächlich die schlauste Verteidigung von Kollegen, weil er hatte nur verstanden, das sind so Leute, die wollen provozieren und so. Und er sagt dann, naja, worüber sollen die denn sonst rappen dann? Und es entschuldigt es nicht, aber das ist natürlich die schlauste Verteidigung. Ja. Weil, wenn du sozusagen provokative Kunst haben willst, die einen Aufruhr macht, dann ist es irgendwie die. Deswegen müsstest du es nicht gut finden, aber das gehört natürlich dazu. Weil deswegen bin ich auch so ein bisschen ratlos.
Findest du denn, dass Real Talk Deutschrap-Journalismus so unkritisch ist?
Ja, total. Das Problem ist einfach, das Problem ist nur, dass die Leute, denen man es dann vorwirft, sich dann sofort umetikieren und sagen, ich bin gar kein Journalist, ich bin Entertainer. Also ich kann es ja jetzt auch sagen, ich habe das doch schon 5-mal getwittert. Was Roos teilweise macht, finde ich unmöglich. Ich finde es unmöglich. Das geht auch. Das ist auch mehr als einfach nur zu unkritisch. Also ich bringe das Beispiel nochmal, auch wenn es alle langweilt. Roos hat Manuelsen interviewt, wo Manuelsen sagt, ich hau Bushido die Machete in den Kopf. Dann gab es doch diese Anzeige, dies, das. So. Das eine ist, wie reagiert Roos in dem Moment, was sagt er dazu? Er sagt kaum was dazu, aber das andere ist, Roos schneidet das ja an den Anfang seines Videos, um die Leute ins Video reinzukriegen. Das heißt, Roos will nichts anderes, als ein Manuelsen sagt, ich hau ihm die Machete in den Kopf und schneide das an den Anfang. Und das ist einfach nur noch absurd, das kann ich ja nicht mal zu unkritisch nennen. So, jetzt sagst du, aber Roos versteht sich gar nicht als Journalist, oder das sagen die Leute dann irgendwie immer. Ja, aber das geht nicht, das kann nicht einfach jeder sagen, ja, ich bin aber nur Entertainer, also ich bin hier nur der Clown. Das ist so ein komische Ausrede. Ich glaube aber, das ist auch
so ein bisschen ein, so würde ich schon sagen, auch ein, eine schwierige Situation, in der sich auf jemand wie Roos da befindet, weil ja, auch mehr Entertainer, mehr Teil der gesamten Entertainment-Maschinerie, die sich aus Deutschrap entwickelt hat. Trotzdem aber auch Sprachrohr und sich auch, und das muss man auch mal sagen, hier und da auch seiner Verantwortung auch schon bewusst gewesen, auch mal Kritik zu äußern, mal eine Lanze für jemanden zu brechen, sich irgendwie so positionieren. Das hat er in seiner Karriere ja auch schon immer gemacht. Nur, wenn man dann diese Situation mit an die Spitze von einem Interview setzt, da bin ich auch dabei, dann ist das halt noch ein bisschen mehr Öl ins Feuer gießen, als dafür deeskalieren zu sorgen, dass die Leute differenzierter mit der Situation umgehen. Und das ist etwas, was da auf jeden Fall greift. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, nur weil Roos immer das Beispiel ist, dass die Leute dann nehmen, weil Roos ist, den sie wahrnehmen, weil Roos derjenige ist, der die großen Klickzahlen auf seinen Videos hat, hat aber nichts in der Breite mit den Hip-Hop-Journalisten zu tun, weil da kommt jetzt gerade eine junge Generation zum Vorschein, die alle für am Prinzip alle Medien schreiben, angefangen bei All Good über Splash, Make Out the Juice, wir bei der Backspin, Rap.de, überall sind so junge, eine neue Generation, junge Leute, die schon kritischer mit dem Ganzen umgehen und auch versuchen, in Kommentaren ihre Meinung zu äußern und sich klar gegen Frauenfeindlichkeit oder Antisemitismus zu setzen. Nur die Öffentlichkeit und vielleicht dann sogar bis zu dir, selbst als Rap-Fan, schwappt das meistens gar nicht so rüber, weil es halt noch tiefer innerhalb der Szene stattfindet, weil die Relevanz von den Medien und von diesen Leuten halt nicht so hoch ist, weil es halt nicht so viele.
Ja, aber wen meinst du denn? Wen meinst du denn? Sag mal einen Namen. Vielleicht stecke ich die sozusagen. Wenn sie bei Noisy sind, dann stecke ich sie, glaube ich, schon in die nicht mehr in die Deutschrap.
Nö, aber dann nehmen wir mal einfach als Musterbeispiel Skinny von Rap.de.
Oder das ist der eine Name, den ich seit diese Diskussion läuft höre ich immer. Ja, aber es gibt doch Skinny und es gibt Nico. So.
Ja, ach sag so, ich jetzt so, danke schön. Den hörst du auch, aber da habe ich ja schon mal Glück gehabt, wenn der Name ab und zu auch mal in deinen Kreisen fehlt.
Nein, das meine ich ganz ernst und was Quatsch, würde ich auch sagen, wenn es anders wäre, aber ich meine das wirklich ernst, dass du da ja jemand bist, der wirklich es schafft, auf diesem schmalen Grat sehr gut zu wandern. Und das epische Flair-Interview war ja auch ein Beispiel dafür, wo du dich eben nicht drauf, also das war ja deswegen auch episch, weil du hast dich nicht drauf eingelassen, was Flair jetzt hören wollte in dem Moment von dir. So. Und jetzt muss ich sagen, das habe ich jetzt noch von Roos noch nicht gesehen. Ich kenne natürlich nicht jedes Roos-Interview, das habe ich noch bei TV Straßensound so noch nicht gesehen.
Kannst du dir aber auch vorstellen?
Übrigens, darf ich kurz noch eine Sache sagen? Weil,
mach.
Eine Sache hat mich echt genervt. Warum auch Flair? Flair, der doch dessen den wir doch deswegen auch schätzen als Künstler und als Typen, ich kenne ihn nicht persönlich, aber als Künstler, weil er immer nochmal so das extra Ding, was anderes machen will, nicht mit den anderen mitläuft und sagt, ich mache mein eigenes Ding, ja, keiner kommt da mit mir deswegen, aber ich bleib dabei und so. Das fand ich so enttäuschend, dass er im Interview tatsächlich mit Neon oder so das Gleiche gesagt hat wie alle anderen. Es gibt keinen Antisemitismus im deutschen Rap, weil wir sind Multikulti. Gibt es nicht, kann es nicht geben einfach. Das hat mich so enttäuscht. Ich dachte wenigstens, Flair sagt jetzt mal, vielleicht auch nur als Provokation, das Gegenteil davon.
Ich glaube, es hängt vielleicht ein bisschen...
Wenn nicht mal Flair das sagen
Ja, kann. Pass mal auf. Ich glaube, das ist ja auch ein Grundtenor, den ich total nachvollziehen kann als Teil von dieser Szene, weil die Begrifflichkeit von Antisemitismus vielleicht ziemlich schnell mit Nazis, Judenvernichtung zu tun hat, aber nicht mit dem Grundgedanken, was Antisemitismus überhaupt wirklich bedeutet.
Aber Steiger erklärt es doch wahrscheinlich jedem Rapper, der nicht wegläuft seit 10 Jahren.
Dem wollen sie ja alle nicht mehr zuhören.
Ist es so?
Ja, weil er vielleicht zu viel links, zu viel Kämpfer, zu viel Faust in die Luft, zu weit weg von dem, zu kritisch vielleicht auch mal mit irgendeinem Künstler gewesen ist und deshalb dann auch auf der schwarzen Liste steht. Gibt ja genug Gründe, warum sowas passiert. Da sind wir wieder bei der Kritikfähigkeit von Künstlern, die du ja auch nicht unterschätzen darfst. Das sind alles Egos. Warum bist du Rapper? Weil du ein riesengroßes Ego hast. Warum, wenn du erfolgreicher Rapper bist, dann ist dein riesengroßes Ego noch größer geworden, weil du so egoman gewesen bist. So. Aber... Und das kann man, glaube ich, schon im Ganze sagen. Und wir müssen es vielleicht von ein kleines bisschen anders definieren. Dieser ganze Echo-Gate, gebe mir mal einen Namen, hat so ein kleines bisschen schon dazu geführt, dass auf einmal innerhalb der Szene sie kapiert haben, okay, jetzt fangen sie an, von draußen auf uns zu schießen. Und dann ist es, es ist ein wunderbares Bild gerade, wir sind ja im Basketball-Court mitten in Harlem. hier sind auch Gangs, die sich rivalisieren. Aber wenn dann von außen die Leute kommen, dann ist auf einer Zaun zu. Dann sind wir alle gerne zusammen und dann haltet erstmal die Fresse, Mittelfinger. Dann sortieren wir uns wieder. Aber erstmal seid ihr die Arschlöcher. Lasst uns in Ruhe.
Als Erklärung dafür, warum Flair in dem Moment nicht...
Das meine ich. Dass man in der Sekunde dann weiter drüber nachdenkt und nicht pauschal sagt, ich halte jetzt die Schützenhand über jeden, der in diesem Kosmos unterwegs ist. Nein, das nicht. Aber Farid Bang, der nun mal diese Zeile gerappt hat, diese Sachen vorzuwerfen, wenn man weiß, wer er ist, ist halt ein bisschen hanebüchen. Wenn man sieht, wie er sich darstellt, ist es aber ganz leicht, Angriffsfläche zu finden, sich über ihn aufzuregen. Und das ist ein ganz großes Problem, das viele Art von Künstlern haben. Also für sie früher ein Erfolgsrezept war, oder eigentlich immer noch ist, weil es diese Ritterrüstung ist, mit der der Künstler in den Schlacht zieht und sagt, ich bin hier Kriegsgemahl und leck mich am Arsch, ich bin der geilste Punkt. So, aber im Kern sie alle dann doch gleich sprechen. So, in dem einen Label sitzt der Deutsche und der Araber zusammen, geführt von einem noch einem Muslimen, und da ist noch ein Türke und noch ein Jugo und noch ein Kurde mit im Camp. Da brauchen wir nicht über Rassenproblematiken zu reden. Es gibt die bestimmt, ja.
Okay, aber das habe ich, wir wollen vielleicht jetzt nicht zu sehr wieder in die alte Debatte rein, aber das will ich jetzt noch einmal sagen. Weil
mach.
Die eine Sache ist Farid Bang und seine Line. Die andere Sache ist Kollega. Und Kollegas Video, der Davidstern in diesem Video am Finger des Teufels, das Ende des Videos, in dem Juden plötzlich nicht mehr vorkommen, und das nächste ist ein Kollege, der, keine Ahnung, der so sehr behauptet, ein kluger Typ zu sein und es auch ist, der muss doch verstehen, wenn man das antisemitisch nennt. Da kann er doch nicht sagen, aber ich war doch jahrelang mit San Diego befreundet, ich kann kein Antisemitismus. Das ist doch einfach Quatsch, wenn ein Typ, der fast, ich weiß ja, hat er nicht zu Ende studiert, egal, so, aber trotzdem, ein Typ, der fast Akademiker ist, ich habe in meinem Text Akademiker geschrieben und Ärger bekommen, weil man ist nur Akademiker, wenn man fertig studiert hat, aber so fast Akademiker. So, wenn man dem sagt, das ist antisemitisch, es ist antisemitisch, dann sagst du, nein, das ist kein Antisemitismus. Ich hab nichts gegen Juden. Ich kenne sogar welche. So.
Das verstehe ich nicht. Aber ändert das eigentlich was, ob es jetzt antisemitisch oder nicht ist oder einfach nur Scheiße?
Doch, ich finde, das ändert was, weil da bin ich voll Feuilletonist und glaube daran, dass so Begriffe wie, dass es auch strukturellen Antisemitismus gibt, dass das wichtige Begriffe sind, um die Welt zu verstehen, um Probleme zu verstehen. So, und da hat in dieser Doku, über die wir eben schon gesprochen haben, hat Marc, wie heißt der noch mit
Nachnamen? Leopold,
ja, genau. Er hat, glaube ich, das Richtige, er hat das Richtige gesagt. Es wird doch auch verstanden bei Rassismus. Bei Rassismus wird doch auch verstanden, dass Rassismus nicht da anfängt, wo irgendwie drei Nazis einen Schwarzen über die Straße jagen, sondern auch bei positiver Diskriminierung.
Ja.
Warum wird es bei Antisemitismus nicht verstanden? So, das will ich jetzt noch einmal loswerden zu diesem Thema. Warum wird es da nicht verstanden, dass, warum sagt denn PA Sports in dieser Dokumentation? Ich glaube, er sagt es, ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Irgendeiner sagt jedenfalls, ja, aber wenn man irgendwie sagt, Juden sind reich, das ist doch auch ein Kompliment. Das ist doch gar nicht schlimm, ist doch auch ein Kompliment. Warum wird da nicht verstanden, dass es auch ein strukturelles Problem sein kann, sowas zu sagen? Und warum wird es nicht verstanden von jemandem wie Kollege, der jede Ausbildung und wahrscheinlich auch jeden IQ hat, um sowas verstehen zu können? Das regt mich auf.
Ja, aber das ist ein guter Punkt. Dann muss ich mal. Ja,
vielleicht, weil es zu wenig ihnen erklärt wird, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil es zu wenig Steiger gibt.
Vielleicht, ja. Vielleicht hängt es auch ein bisschen, kommen wir mit einem anderen Faktor zusammen, dass Hip-Hop immer noch eine sehr junge Kultur ist, die das Erwachsenwerden mit der Kultur gerade erst lernt. Das heißt auch, dass das Auseinandersetzen mit der Vergangenheit, mit vielleicht auch Probleme mit Fehlern, die man gemacht hat. Das findet im Prinzip gerade erst so richtig statt. So gerade, wir reden jetzt mal ein paar Deutschrap. So, ne? Amerikanische Markt ist da noch mal ein bisschen anders, weil die Struktur auch noch eine andere ist von der kulturellen Basis, wo wir uns auch bewegen. Aber diese ganzen Effekte, die kommen jetzt langsam erst. Das heißt, ich glaube, die Auseinandersetzung mit dem, was Künstler sagen, das ist schwierig, Alter, das ist wirklich schwierig, mit dem, wie Medien darin umzugehen haben. Das ist jetzt lernt man es gerade. Vorher hast du auch über Texte nicht vielleicht mal hinweggesehen, weil du einfach für dich auch einordnen konntest, ja, aber der ist ja nicht so. Deswegen ist das nicht so. Dann ist das wie der Witz. Okay. Verstehst du, was ich meine?
Okay, okay. Ich weiß, wie der wirklich ist.
Okay. So dieser, oder ich kenne ja seine 5 Alben. Mm. Ich weiß, dass er nicht so ist. Und ich weiß, dass er nicht so ist. Ich weiß, warum er das gerade macht. Und das kann halt Thomas aus der Redaktion XY, der jetzt gerade das Album auf den Tisch gekriegt hat oder nur die Bonus-EP gehört hat, kann das halt nicht einordnen. Das heißt nicht, dass der eine jetzt auf einmal richtig und der andere falsch ist, aber das Lernen, damit umzugehen, was es bedeutet, wie Rap da draußen wahrgenommen wird und wie man ihn dann vielleicht auch aus sich heraus kritisieren, ist immer gleich so hart, aber mit ihm arbeiten, mit ihm leben muss. Ich glaube, das ist etwas, was jetzt gerade erst gelernt wird.
Ja gut, okay, das ist ja dann ein hoffnungsvoller Ausblick einfach. Aber dann frage ich dich nochmal, was können wir aus den Feuilletons?
So schön, denn, wie wir und ihr so.
Ja,
hier
ja,
steht
nee,
die Mauer.
Lass uns das doch mal so machen einfach, ja. Einfach als Fiktion zumindest, ja. Wie siehst du denn unsere Rolle oder was sollen wir tun, was sollen wir nicht tun? Wie gehen wir richtig mit dem Gegenstand um? Ich meine, oder ist es wirklich ein Problem, wie es jetzt vorgeworfen wird, dass man sich von diesem exotisierten, ah krass, da sind irgendwie virile junge Männer, die irgendwie Frauen missachten und so, dass man sich davon zu sehr angezogen fühlt, stimmt das vielleicht wirklich? Wie siehst du das?
Ich glaube schon, die etwas detailliertere Auseinandersetzung mit der Person, die das rappt, was sie rappt, in Kontext setzen mit dem, wo sie herkommt, führt dazu, um zu verstehen, warum das Album so klingt, wie es klingt, oder warum die Texte so klingen, wie sie klingen. Und das passiert zu selten. Du kannst halt eine Bewertung eines Künstlers nur aufgrund von einem Song und einem Wikipedia-Eintrag kannst du nicht machen. Finde ich. Es funktioniert nicht. Weil das ist mir zu einfach, das ist mir zu oberflächlich, ist mir nicht differenziert genug. Den Finger in die Wunde legen und zu sagen, das finde ich kacke, muss man. Und das passiert zu selten.
Aber Nico, dieses, wo er herkommt, das ist mir irgendwie auch zu wenig und da ist der Kollege doch auch das beste Beispiel. Weil jetzt wegen Israels Siedlungspolitik im Hunsrück, soll ich das jetzt verstehen?
Nein, aber lass uns doch mal bitte von Kollege. Also der Kollege ist natürlich der Fall, an dem es jede Art von Kritik gibt im Moment, die auch nachvollziehbar ist, wo man auch anders mit umgehen muss. Aber das hat doch damit nichts zu tun. Ich rede doch davon, dass jetzt Deutschrap in Gänze so in die Kritik kommt. Und die Frage, dass zum Beispiel, keine Ahnung, oder andersherum, 187 Straßenbande. Drehen wir noch mal darüber.
Ja, ja.
Nur mal so als Beispiel. So.
Ja, ja.
Einfach das fucking erfolgreichste Stück deutsche Musikkunst gerade. Und das wird's auch noch bleiben, bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich die Verkaufszahlen gerade so mitkriege.
Ja, ja.
Hör dir die Texte an.
Ja, es wurde jetzt auch schon in der FAZ gab es so einen Kommentar, da wurde auch schon erwähnt, dass in dem in der ersten Jesus-Single jetzt irgendwie, ich kann es jetzt nicht auswendig zitieren, die kommt, deine Frau kommt mit in Backstage, das bei uns ganz normal wird, da zerfickt dies, das.
Ja, genau.
Ja. Okay, was anderes. Okay, ich habe eine andere Idee, Nico.
Ja.
Vielleicht ist diese ganze Diskussion ja Quatsch. Vielleicht müssen wir ja gar nicht drüber diskutieren, weil das alles vielleicht nicht von den Verkaufszahlen, aber von der Ästhetik her schon vorbei ist. Vielleicht ist doch einfach
UFO
rappt ja Balenciaga, da ist nichts Frauenverachtend, da ist irgendwie nichts antisemitisch, ist einfach nur ja Balenciaga und das ist eh das Ding jetzt. Der andere Kram irgendwie, der erledigt sich von selber dann.
Na, sagen wir mal so, ich glaube, da wir vielleicht auch anfangen jetzt uns eventuell im Kreis zu drehen, wenn du zum vierten Mal auf Kollega kommst, weil er natürlich dann am Ende jetzt auch die nachvollziehbar gefundene Zielscheibe ist, an der man sich festhalten kann oder auf die man zielen kann, wenn man die Kritik äußern möchte. Lass uns das trotzdem wirklich mal machen. Also die Intention war ja von mir, dass wir ab jetzt uns regelmäßig mal treffen, um ein kleines bisschen über das zu diskutieren. Auch ich mag das ja sehr, oder ich schätze das hier gerade wirklich sehr, dass du auch sehr offen und kritisch auch der Arbeit von uns gegenüber bist und trotzdem aber, und deswegen mache ich es gerne, verstehst, wie Hip-Hop so funktioniert. Das heißt, ein Tick näher dran bist. Lass uns das mal machen. Wir werden uns demnächst wieder treffen. Wir gucken uns mal an, was bis dahin passiert ist. Wir werden uns die Entwicklung vielleicht, wie mit den Künstlern umgegangen wurde. Wir haben den Echo immer noch. Das wird auch noch in 3 Monaten Thema sein. Ich glaube, Anfang Juli, ja, das ist in 2 Wochen, fahren Farid und Kolle nach Auschwitz. Dann können wir uns mal angucken, wie sie damit umgehen. Also ob es mit 3 Kamerateams und...
Hoffentlich nicht.
Ich kann dir jetzt schon bestätigen, nein. Also ich hoffe, mir fliegt dieser Satz nicht um die Ohren, aber ich habe die Information, dass das schon sehr bewusst gemacht wird. Aber das kann ich dir gleich noch zwei Sätze zu sagen. Aber das meine ich. Wir nehmen diese Situation und wir gucken uns das mal an. Und vielleicht kriegen wir beide und vielleicht die paar Leute, die sich das hier gerne anhören, daraus den Schlüssel, wie wir mit Rap richtig umgehen auf beiden Seiten.
Gerne. Ja, das hat Spaß gemacht.
Ich habe die Messlatte sehr hoch gesetzt, gerade mit diesem Satz, merke ich gerade. Aber
nein, das werden wir auf jeden Fall schaffen.
Wir machen die Blaupause für den richtigen Umgang mit Deutschrap.
Ja, ja, nee, ich freue mich mit dir nochmal drüber zu reden. Und wir haben auch, glaube ich, jetzt nur ein Zehntel der Sachen irgendwie.
Merkst du das auch? Ja. Ich merke, dass ich in jedem zweiten Satz das Gefühl habe, so wie wir sind so weiter und dann kam der nächste Gedanke und so. Und du kriegst die ganze Thematik gar nicht so zu greifen. Und das ist, glaube ich, auch die Problematik, die wahrscheinlich auch jeder da draußen hat. Und wahrscheinlich auch, warum ich dann immer davon Abstand nehme, 24 Stunden später einen Kommentar zu schreiben. Sondern wahrscheinlich eher, wie wir bei dir jetzt hier, was sind es, 2, 3, 4 Wochen später, es mal wirken zu lassen, mal drüber nachzudenken und dann mal wirklich es versuchen einzuordnen. Und selbst dann fällt es manchmal schwer. Punkt. Ich glaube, wir gehen jetzt mal. Hast du noch ein letztes Wort in dir? Ne? Ich glaube, du bist leer gerade, oder?
Oder? Ich finde es ja total schön in diesem Park, muss ich sagen. Wir können jedem empfehlen, der mal in New York ist. Wie hieß der Park?
St. Nicholas Park ist das.
In St. Nicholas Park auf so ein Basketball-Court zu gehen und einfach mal eine Stunde lang über Deutschrap zu reden. Das ist meine Empfehlung. Werde ich auch bei TripAdvisor einstellen.
Ja, würde ich ja sagen. Ich würde sagen, die Mädels, die fordern jetzt wieder raus hier zum Two-on-Two. Kannst du Basketball spielen?
Überhaupt nicht.
Sehr gut, das wird also eine glatte Blamage. Danke dir, Lars, das war mir eine Freude. Wir treffen uns das nächste Mal in Hamburg und dann vielleicht auch mit weniger Lautstärke. Aber es ist ein Ansatz. Und mal gucken, was wir draus machen. Und vielleicht machen wir Deutsch die Welt ein bisschen besser damit.
Danke dir für die Einladung.
Ja, war mir eine Freude. Ciao.